Bruder Ansgar Stübe ist bei mir und zu dem sage ich Karibu.
Asante sana.
Und das Ganze war Swahili. Das spricht man unter anderem in Tansania, wo Sie jahrelang daheim waren.
Das ist richtig und ich spreche das fließend und ich liebe diese Sprache.
Aber normalerweise sind Sie oder Sie sind jetzt Missionsprokurator der Benediktinerkongregation von St. Ottilien und verantwortlich für die Betreuung und Koordination der Entwicklungshilfe der Klöster dieser Kongregation in aller Welt. Wow, das ist mal ein Titel. Was genau ist denn da Ihr Job?
Also ich bekomme die Projektanträge unserer Klöster und wir versuchen dafür dann Geld aufzutreiben und dafür sind dann die Klöster verantwortlich, die in den wohlhabenderen Ländern wohnen. Es ist also praktisch eine Organisation, die uns gegenseitig im Klosterverband der Benediktiner von St. Ottilien unterstützt. Es geht also zurück auf unseren Beginn, wo wir ja eigentlich Klöster gegründet haben in Afrika und Asien. Und am Anfang war es ja so, dass diese Klöster praktisch ganz und gar von Europa her gestützt wurden. Später ist daraus so eine Art Netzwerk entstanden der gegenseitigen Hilfe, wobei wir eben heute eher das auch professionell machen, indem wir auch begutachten, ist ein Antrag auf Hilfe sinnvoll oder nicht. Mhm. Und das ist im Wesentlichen meine Aufgabe und auch dann die Durchführung. Also wenn das Geld gegeben wird, bereise ich diese Länder und schaue, ob die Projekte, vor allem die größeren, dann auch so durchgeführt werden, wie sie im Antrag standen.
Also Sie sind zuständig fürs Geld und das Geld, was da ist, sinnvoll angewandt wird.
Genau, also das ist also ist erstmal sinnvoll angewandt werden und dann überhaupt auch angewandt, dass es in die richtigen Kanäle fließt.
Okay, aber vor allem sind Sie Arzt, Tropenmediziner nämlich und Internist und als solcher haben Sie auch jahrelang gearbeitet, vor allem in Afrika. Und diese Kombination bringt uns zu einigen interessanten Themen und Konflikten, zum Beispiel Wissenschaft und Glaube oder Magie und Medizin, um nur einige zu nennen. Aber anfangen möchte ich mit einem erfreulichen Thema, nämlich mit Ihren Beobachtungen, was sich in den letzten Jahrzehnten alles zum Guten gewendet hat. Ich freue mich auf zwei spannende Stunden. Bruder Ansgar ist seit Jahrzehnten in Afrika unterwegs, hat in Tansania eine Klinik geleitet und inzwischen ist er für die richtige Verwendung der Gelder der Benediktiner zuständig und deshalb auf der ganzen Welt unterwegs. Ich mag aber vor allem mit Ihnen über Afrika reden, denn wenn wir Afrika sagen, dann kommen vielen von uns ähnliche Bilder in den Kopf von trockenen Brunnen, von staubigen Straßen, von Hungerkatastrophen und von schlimmen Krankheiten und irgendwie haben viele hier in Europa den Eindruck, da entwickelt sich ja gar nichts. Sie waren sehr, sehr lang in Tansania. Ich war auch mal in Tansania vor 15 Jahren. Wir haben gerade schon mein Hochzeitsreisen-Fotoalbum durchgeschaut und über einige Eindrücke sprechen wir gleich noch mal ein bisschen intensiver. Sie haben mir erzählt, da hat sich ganz schön viel verändert in den letzten 20 Jahren. Seit Sie Ende der 80er Jahre, was glaube ich, nach Tansania gegangen sind?
1987 bin ich nach Tansania gegangen und habe dann 16 Jahre vor Ort gelebt, also bis 2003. Und habe dann später eben, seitdem bin ich hier in der Nähe von München in St. Ottilien, um diese Arbeit des Missionsprokurators durchzuführen.
Und Sie kommen aber immer wieder hin und können so die also an dem Land wahrscheinlich ganz besonders gut festmachen, was sich entwickelt hat.
In Tansania bin ich besonders häufig, weil wir dort die meisten Klöster haben und auch ich direkt für die Krankenhäuser noch zuständig bin.
Wir haben eben ja meine Fotos angeschaut und da auch die Stadt Sumbawanga gesehen. Die kennen Sie auch. Als wir da waren, da war die Hauptstraße eine Sandpiste. Sieht man sowas heute noch?
Es gibt sicher Sandpisten, aber die Hauptstraßen sind inzwischen alle geteert, auch auf sehr abgelegenen Gegenden. Zum Beispiel im Süden gibt es eine Parallelstraße, die jetzt seit einem Jahr fertig ist. Die ist fantastisch. Also da kann man überall hin heute mit einem normalen Auto fahren. Der Flugverkehr hat sich enorm verbessert. Es gibt jetzt sehr preiswerte Arten, weil Tansania ein sehr großes Flächenland ist. Ja. Und man braucht eben vom einen Ort zum anderen zu kommen oft Tage mit dem Auto.
Ich erinnere mich, also für 300 Kilometer haben wir 3 Tage gebraucht.
Ja, und da ist es natürlich schon sehr von Vorteil, wenn man mit dem Flugzeug fahren kann. Genau. Und ich finde es auch relativ sicher. Ich habe noch nie gehört, dass ein Flugzeug abgestürzt ist. Mhm. Während bei Bussen passiert schon ab und zu was.
Die waren zumindest abenteuerlich, durchaus.
Ja, also es ist zwar besser geworden, aber als ich noch dort war, hatten wir jedes Jahr auf unserer Straße 1, 2 Busunfälle mit sehr vielen Schwerverletzten und Toten. Heute ist es mehr der Kleinverkehr, also der Aufkommenden, die Menschen geht es besser. Mhm. Sie können sich jetzt Motorräder leisten, was schon sehr viel, ich würde sagen, die Vorteile überwiegen. Man kann zum Beispiel eine Schwangere, die jetzt eine Geburt ansteht, die hat praktisch immer Transport in das nächste Krankenhaus. Mhm. Das gab es früher nicht.
Nee, da ist tatsächlich eine Verletzte in den Bus, in den Linienbus.
Genau, und dann hat es oft gedauert, bis man einen bekommen hat.
Mit gebrochenen Knochen.
Ja. Und es geht heute alles besser. Und dadurch haben wir natürlich auch mehr Patienten, weil die natürlich auch jetzt leichter zu uns kommen können in den Krankenhäusern. Und es hat, denke ich, die größte Veränderung war aber die Telekommunikation, also die Einführung von Cellphones, sagt man in Tansania, bei uns sagt man Handys.
Handys was heißen ja so, die in Deutschland.
Ja, die Deutschen meinen ja immer, das wäre ein englisches Wort, aber es ist nur Deutsch.
Es ist nur handlich.
Ja, und die Computer und das Internet, das hat zu einer solchen Vernetzung geführt, dass es also für die Menschen das Leben total verändert hat. Ich saß neben einem Telekommunikationsmenschen im Flugzeug mal. Und der hat mir gesagt, es war ein Deutscher, dass sie jetzt 500 Millionen Euro investieren in diesem Jahr. Und das hat dann ungefähr 2 Jahre gedauert, bis das ganze Land vernetzt war. Zum Vergleich, Deutschland gibt 60 Millionen Entwicklungshilfe im Jahr. Und da merkt man eben, dass Entwicklungshilfe und das, was dann wirklich wirtschaftlich läuft, man gar nicht miteinander vergleichen kann.
Also das war wirklich eine kommerzielle Firma und die hat dem Land extrem viel gebracht, weil sie einfach eine Technologie installiert hat, die Menschen, also den Zugang zum Rest der Welt.
Und da sieht man eben, man kann in Afrika auch sehr viel Geld verdienen. Mhm. Man muss nur richtig ansetzen und die richtigen Rahmen haben. Und deswegen halte ich eigentlich Investitionen und die Öffnung für neue Technologien das Wichtigste für Afrika. Und nicht, wie manchmal, als ich vor 30 Jahren gegangen bin, war es auch in kirchlichen Kreisen so, dass man so meinte, die armen Afrikaner von den bösen Einflüssen von Telekommunikation schützen zu müssen. Also es gab Menschen, die meinten, man sollte lieber gar keine Computer dort einführen. Das vertragen die noch nicht. Die sind kulturell noch nicht so weit. Mhm. Das ist alles Blödsinn. Das kommt von einem kulturellen Hochmut, der uns nicht ansteht. Mhm. Sondern ich denke, dass grundsätzlich alle Menschen Zugang haben müssen zu dem Wissen der Menschheit. Und es ist auch unsere Aufgabe im kirchlichen Sinne, diese Zugänglichkeit zu Wissen zu ermöglichen. Man kann heute zum Beispiel in Universitäten überall, man braucht keine großen, teuren Bibliotheken zu öffnen, sondern mit E-Books kann ich jetzt eben überall an das Wissen herankommen. Und das ist auch, also man kann jetzt heute in den Schulen in Tansania völlig andere Möglichkeiten anbieten, um Wissen zu vermitteln.
Wie ist es mit der Alphabetisierungsrate dort?
Tansania war da schon immer sehr fortschrittlich. Mhm.
Also ich glaube, vier Grundschuljahre war Pflichtschule schon vor 30 Jahren.
Nee, noch mehr. Sechs Jahre. Man hat eine etwas späte Einschulzeit. Das ist, glaube ich, ein gewisser Nachteil, erst mit 7 Jahren. Aber sonst hat jede Grundschule, die Schulen waren teilweise schlecht. Und das ist jetzt in letzter Zeit durch den starken Bevölkerungsanstieg leider nicht besser geworden. Und viele, die besseren Verdienenden, machen dann ihre eigenen Schulen auf. Und jetzt ist momentan ein gewisser sozialer Unterschied im Schulsystem.
Die privaten Schulen und die öffentlichen.
Also zum Beispiel der Leiter unserer Verwaltung, der durch sein Gehalt und seinen Status natürlich Zugang hat, der schickt seine Kinder in eine Schule, wo nur 10, 12 Kinder in einer Klasse sind, während woanders sind es 80 bis 100.
Ja, das macht einen Unterschied.
Mhm. Ja. Allerdings. Und da wollen wir im kirchlichen Bereich auch gegensteuern.
Also es tut sich etwas. Die Infrastruktur hat sich enorm entwickelt, auch dank Handy, Computer und Internet. Aber Sie sind Arzt und da gibt's ja auch so einige Dauerthemen wie AIDS und Malaria. Allerdings, so viel verrate ich schon mal, auch da gibt es sehr gute Nachrichten. Der Arzt und Missionsprokurator der Benediktiner, Bruder Ansgar Stüwe, ist bei mir zu Gast. Wenn wir über Klischees von Afrika reden, dann fallen mir auch sehr viele schlimme Krankheiten ein. Also als wir vor 15 Jahren dort waren, war Malaria ein ganz großes Thema, AIDS war ein ganz großes Thema. Aus meiner Kindheit kenne ich so diese Berichte über Lepra. Aber jetzt habe ich bei Ihnen gelesen, heute sind die größten Probleme oder die immer mehr auftauchen, Diabetes, Übergewicht und Bluthochdruck. Das klingt ja ziemlich zivilisiert, würde ich sagen, also nach Zivilisationskrankheit.
Genau in dieser Zeit, als Sie dort waren, also ungefähr 15 Jahren, bis jetzt hat sich also praktisch alles verändert. Es war tatsächlich so, also um 2000 herum habe ich fast nicht mehr gewusst, wie wir weitergehen. Wir hatten keine richtigen Medikamente, die noch wirken gegen Malaria. AIDS war praktisch hoffnungslos und die neu aufkommenden Medikamente waren unglaublich teuer, sodass man sich gar nicht vorstellen konnte, dass man da was erreichen könnte.
Ja, genau.
Und wirklich das Erfolgreichste, was wir machten, waren diese Vorbeugeprogramme. Wir haben also Moskitonetze verteilt, die imprägniert waren. Also wenn Mücken sich draufsetzen, sterben sie ab. Und wir konnten durch eine Flächenverteilung in unserem Bereich, ja, wir haben uns in Programme durch da eingeklinkt, konnte die Malaria halbiert werden. Durch die neuen Medikamente, die kostenlos gegeben werden, haben die Menschen jetzt plötzlich gesehen, Vorteile, dass man sich vorher testen lässt, bevor man zum Beispiel eine Partnerschaft eingeht. Das hat man früher nicht gemacht. Das bieten wir auch an. Okay. Und diese Maßnahmen der Vorbeugung plus Behandlung hat die AIDS-Rate um die Hälfte gesenkt. Das ist etwas, was zum Beispiel in der Öffentlichkeit wenig registriert wird.
Genau, also es ist immer noch so dieses Bild,
ja.
Afrika, AIDS.
Und es war so, um 2002, 2003 herum waren 2/3 der Patienten, die im Krankenhaus lagen, in der inneren Abteilung, wo ich zuständig war, eigentlich AIDS-Patienten. Die sind verschwunden, weil es kranke AIDS-Patienten nicht mehr gibt. Weil wenn die Medikamente nehmen, können sie ihrem normalen Leben nachgehen. Und wir haben zum Beispiel in Peramio 3.000 bis 4.000 Patienten, die regelmäßig ihre Medikamente bekommen. Und es ist recht gut organisiert, dass also in kleineren Zentren überall Medikamente ausgegeben werden. Ich glaube nicht, dass alle es bekommen, die es bräuchten, aber doch zu einem Ausmaße, das ich vor 20 Jahren für völlig unmöglich gehalten hätte.
Und es ist wahrscheinlich auch akzeptierter innerhalb der Gesellschaft.
Also es ist besser, allerdings Tansania ist es immer noch etwas. Tansania ist eine Gesellschaft, die nicht offen spricht. Also das ist auch ein bisschen eine tansanische Eigenart. In Uganda und in ist es völlig anders. Da betreue ich auch eine Gruppe, da wird zum Beispiel jeder vorgestellt, der ist HIV-positiv und der ist HIV-negativ. Aber das wäre in Tansania undenkbar. Das ist leider so eine... Ich kann das nicht so kulturell erklären. Man hat das halt so kulturell entwickelt, dass man in Tansania indirekt miteinander umgeht, um dem anderen eben auch ein bisschen Freiraum zu lassen. Das ist also, deswegen sind Kulturen wie wir, die so direkt auf die Sache zugehen, müssen uns da immer zurücknehmen. Und das ist halt bei solchen Krankheiten nicht sehr hilfreich. Allerdings habe ich eingeführt, dass man dem Patienten offen sagt, was er hat. Das war, ist jetzt allgemein gut geworden, bei uns im Krankenhaus zumindest. Und ich denke, das hat auch viel geholfen. Und die Menschen haben das akzeptiert. Das hilft dann auch, die Krankheiten jeweils zu bewältigen. Aber ich glaube noch nicht, dass die tansanische Gesellschaft speziell offen genug mit der Krankheit umgeht. Das könnte noch besser werden.
Eine andere Geschichte haben Sie mir vorher erzählt. Sie haben mal eine Parlamentsdebatte ausgelöst. Was war denn da los?
Ja, das war so. Ich hatte immer ganz gute Kontakte zu den Journalisten und da kam plötzlich jemand an meinem Alltag in mein Sprechzimmer und sagte, Doktor, hast du nicht eine gute Geschichte für mich? Und das war in der Zeit, als diese Malaria wirklich explodiert ist und es keine richtig mehr wirksamen Medikamente gab, mit Ausnahme von Quinin. Und dann war ein Medikament, das recht wenig wirksam hatte und hat die Regierung einfach verboten. Und hat ein anderes Medikament als Hauptmedikament empfohlen. Für die, die es interessiert, das hieß Fansida, das kennen manche. Und ich habe festgestellt damals, dass die Resistenz gegen dieses Medikament genauso hoch ist und im Gegenteil dazu noch sehr starke Nebenwirkungen bis hin zu tödlichen Allergien. Und das habe ich ihm erzählt. Ich habe gesagt, ich finde das eine falsche Entscheidung. Und das hat er in eine Zeitung geschrieben, das haben dann Landeszeitungen auf die Titelseite gestellt. Und das hat ein Parlamentarier dann bei der Fragestunde genommen und hat immer meinen Namen genannt und den Minister dann herausgefordert. Das war dann etwas unangenehm, weil dann die Staatsbehörden dann zu mir gekommen sind und praktisch mir vorgeworfen haben, ich hätte die Regierung vorgeführt. Das war natürlich nicht meine Schuld. Mir hat dann geholfen, dass zwei Wochen
zumindest
später...
Zumindest nicht Ihr Plan.
Das war nicht mein Plan, ja. Aber das hat mir natürlich eine gewisse Berühmtheit verschafft. Und danach, aber zwei Wochen später, hat das Nationale Forschungsinstitut herausgebracht, dass dieses von der Regierung empfohlene Medikament noch weniger wirksam ist, was ich schon vermutet hatte. Und dann wurde es nach einem halben Jahr wieder zurückgezogen. Ob ich dann dazu beigetragen habe, weiß ich nicht.
Ich könnte mir vorstellen, Sie haben dazu beigetragen, dass es schneller veröffentlicht wurde.
Ja, zumindest hat ja auch die Öffentlichkeit bewusst und dann hat es sicher geholfen, dass die Ärzte dann auch entsprechend reagiert haben.
Und dass das Forschungsinstitut schneller geforscht hat, beziehungsweise die Ergebnisse dann auch wirklich
gleich veröffentlicht hat,
ja, als die Vorlage. Oder vielleicht lagen sie schon vor. Man weiß es nicht. Die Geschichten, die Bruder Ansgar mir aus Tansania erzählt, sind ganz andere als die ich in meiner Kindheit über Missionare gehört habe. Damals gab es zum Beispiel noch die sogenannten Nick-Neger. Das waren Puppen mit eingebauter Spardose quasi. Und wenn man da Geld reingeworfen hat, dann haben die genickt. Waren farbige Kinder halt drauf, die dann genickt haben. Ich fand es toll als Kindergartenkind. Schulkind. Sind Sie mit diesem Bild noch aufgewachsen? Gab es dieses Bild noch, als Sie sich entschieden haben, Missionar zu werden? Wann war dieses Bild von Afrika weg?
Also ich habe es genauso wie Sie erlebt. Ich bin in einem kleinen Dorf in Unterfranken aufgewachsen und da gab es bei der Weihnachtskrippe immer auch so einen Nickneger. Und mein Klostermünster Schwarzach hat es vertrieben. Und ich denke, das Problem bei dieser Sache ist nicht so sehr, was vor Ort ablief, sondern die Propaganda, die hier gemacht wurde und die hier auch ankam. Leider.
Das Geld ist für die armen Heidenkinder, die bislang Unbekehrten.
Ja.
Und wir müssen jetzt denen unbedingt von Jesus erzählen, damit die auch in den Himmel kommen.
Richtig. Und ursprünglich war es auch so, die katholische Lehre war ja auch so, dass jemand außerhalb der Kirche extra Ecclesia nulla salus, also kein Heil außerhalb der Kirche. Das ist ja erst im Zweiten Vatikanum geändert worden. Und das kann man auch nicht verleugnen. Das war sicher ein massives Motiv, für Menschen hinauszugehen und auch diese Widrigkeiten der Lebensumstände auf sich zu nehmen, weil sie davon überzeugt waren, die Menschen vor dem ewigen Tod zu retten. Das ist, wenn man sich überlegt, ja nur zwei Generationen vor uns gewesen und schwer nachzuvollziehen, in meinen eigenen Glaubensvorstellungen überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Und es ist nun so, dass ich, als ich rausging, war die Schwierigkeit eher das Bewusstsein, dass da sehr viel falsch gelaufen ist und ist es überhaupt sinnvoll, überhaupt noch rauszugehen. Das war eigentlich mein Problem. Es wurden damals auch massive Kritik geäußert an der sogenannten Kurativmedizin. Es wurde also gesagt, es gibt heute noch Ideen, ich habe es auch an Tagen immer wieder gehört, die Afrikaner sollen wieder ihre Kräuter da benutzen, die haben doch ihre eigenen Traditionen und so weiter.
Die gleiche Geschichte wie mit Internet mit dem
Computer.
Kriegen die auch nicht.
Ganz genau das Gleiche und es wird immer noch auch in kirchlichen Kreisen vertreten, weil man dann sagt, die werden ja alle von den bösen Pharmakonzernen abhängig und so weiter. Da habe ich mich immer dagegen gestimmt. Ich habe das Prinzip vertreten, dass wir die wissenschaftliche Medizin, so wie sie vor Ort möglich ist, vertreten nach dem neuesten Wissensstand. Und ich denke, Mission bedeutet heute, dass wir gemeinsame Solidarität üben und gemeinsam Probleme lösen. Und zwar gemeinsam Probleme lösen bedeutet dann auch in unserem Interesse. Ich würde nicht sagen, dass das ein Motiv ist, aber
unserem, wer sind jetzt wir?
Im Europa. Also wir dürfen nicht Europa allein lassen. Es gibt auch in unseren, selbst unseren Klöstern in Europa immer, denn jetzt haben wir genug da investiert, wir haben es genug da geleistet. Es wäre doch gut, wenn die jetzt einfach mal alleine weitermachen. Und dabei vergisst man, dass die Klöster hier in Europa auch nicht alleine existieren können. Wir brauchen Hilfen auch von Menschen, die uns beistehen. Denn sonst könnten wir unsere Institutionen nicht aufrechterhalten. Zum Beispiel ein Krankenhaus hier in Deutschland kann zwar die laufenden Kosten aus den Krankenkasseneinnahmen tragen, aber wenn zum Beispiel Bauten fällig wären oder wenn neue Geräteanschaffungen sind, muss man auch einen Geldgeber haben, entweder der Staat oder der Eigentümer. Und das ist nicht in Afrika eigentlich ganz genauso. Nur, dass die Gesellschaft noch nicht die Mittel hat, das zu tun. Aber laufende Kosten tragen sich sowohl unsere Klöster wie die selber. Es geht also jetzt nicht mehr um Glauben neu zu implantieren, jetzt im Sinne von sondern um christliche Solidarität. Sagen wir Solidarität Christen zu Christen. Und das war schon so, wie ich ausgereist bin. Wobei man sagen muss, dass das Christentum dort einfach durch die Ausstrahlungskraft, also man muss einfach sagen, dass zum Beispiel die muslimischen Ortschaften etwas Dumpfes haben. Sie werden halt auch die Rolle der Frau und so weiter. Und das werden dann gewisse Dinge, die werden gerade in so gemischten Gesellschaften, in Tansania sind ungefähr ein Drittel Muslime, zwei Drittel Christen. Dort ist der Druck natürlich dann auch schon größer. Und Muslime können dann eben entscheiden, ob sie Muslime bleiben wollen oder nicht. Ja. Das wird nicht offen diskutiert. Da hat jeder Angst davor, auch in kirchlichen Kreisen nicht, weil man das im Islam unerträglich ist, dass also Muslime Christen werden. Und da wird auch keine aktive Werbung gemacht, aber es findet statt.
Keine Werbung, haben Sie gesagt, also keine Missionierung wie früher. Aber die christlichen Kirchen haben einfach deshalb Zulauf, weil das, was sie tun, positive Auswirkungen auf die Menschen hat. Und das ist doch mal ein ganz anderer Ansatz, als die Heidenkinder in den Himmel zu bringen. Bruder Ansgar hat eben erzählt, dass es viele Menschen gibt, die sagen, man solle die Afrikaner doch vor neuen Technologien und moderner Medizin schützen, weil die doch ihre eigenen Methoden haben, um klarzukommen, darauf müssten sie sich nur wieder besinnen. Diese Einstellung ärgert Sie richtig, oder?
Ja, die ärgert mich wirklich. Also ich sage am Beispiel, jetzt, wenn Sie im Internet nachschauen, beim Tagesschau-App ist jetzt schon seit Wochen ein Kind, ein afrikanisches abgemagertes Kind, das mit einem Maßband einen Oberarm gemessen wird. Also in Afrika hungern vielleicht 5-6% der Menschen. Und im großen Teil geht's wirklich gut. In Ostafrika, also das gehört jetzt Kenia, Uganda und Tansania, haben seit 10 Jahren einen der höchsten Wirtschaftswachstumszuwächse in der ganzen Welt. Und die, die es wissen, zum Beispiel die Chinesen, die investieren da massiv. Mhm. Und die Europäer verpennen, glaube ich, diese Entwicklung.
Warum finden Sie es nicht legitim, solche Bilder zu zeigen? Weil diese Hungersnöte gibt es ja tatsächlich. Und damit kann man Menschen davon überzeugen, dass sie spenden, damit diese Kinder halt erstmal überleben. Dann kann man sie immer noch zur Schule schicken, aber überleben müssen sie erstmal.
Das muss in einen Kontext gebracht werden. Natürlich, ich werde natürlich auch, wenn wir in einer Gegend Mangel haben, darauf aufmerksam machen. Aber es darf nicht den Eindruck erwecken, dass ganz Afrika so ist. Mhm. Sondern es kommt, da bin ich ein großer Anhänger der katholischen Soziallehre, nämlich vom Subsidiaritätsprinzip, dass man eben nur da hilft, wo die Menschen es selbst nicht können. Wenn ich das nicht tue, dann nehme ich den Menschen die Würde. Mhm. Denn wenn ich ihnen selber die Dinge abnehme, die sie eigentlich selbst machen können, dann nehme ich ihnen diese Möglichkeit auch, die Geschicklichkeit oder die Möglichkeit zu entwickeln, um sich zu helfen. Mhm. Und wenn dann diese Hilfe wegfällt, fallen die Leute ins Nichts. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht, was wir anstreben sollten.
Also vor allem das Handwerkszeug finanzieren, aber nicht die...
Ganz genau. Also das geht vor allem um Ausbildung. Ja, mhm. Und auch das einzufordern. Also es ist ganz klar, durch diese langjährigen Hilfen, auch von der Seite der Kirche, haben die Menschen eine Haltung entwickelt, dass immer, wenn ein Problem auftaucht, man irgendwo nach Hilfe sucht, mhm, anstatt selbst etwas anzupacken. Ja. Das ist in Ländern unterschiedlich entwickelt, also in Kenia und Uganda ist es nicht so stark, aber in Tansania sehr. Da in Tansania hat man sehr stark so diese, ja, eine gewisse Bettlermentalität entwickelt. Mhm. Ich bin mal durch das Krankenhaus gegangen und da war ein ganz kleines Kind neben seiner Mutter, vielleicht 2 Jahre, und dann hat es zu mir gesagt, gib mir Geld. Ja. Und dann war ich dann schon verärgert und habe zu der Mutter gesagt, was bringst du denn bei? Und dann hat sie sich entschuldigt und hat gesagt, ja, das sagen die anderen Kinder ihr. Also das ist schon so eine Tradition, dass wenn ein Europäer vorbeiläuft, man einfach um Geld bettelt, obwohl überhaupt kein Grund dafür war.
Also ein Problem ist die Wahrnehmung, die wir von Afrika haben, nämlich, dass wir nicht mitbekommen, dass da sehr wohl viel vorangeht. Und die andere ist die Wahrnehmung, die die Afrikaner von uns haben, nämlich, dass bei Problemen schon Hilfe kommen wird. Wir reden gleich weiter über Bruder Ansgars Leben und da ist mir aufgefallen, dass er längst Arzt war, bevor er in den Orden der Benediktiner eingetreten ist. Warum er diesen Weg gewählt hat, darüber reden wir gleich nach den Nachrichten hier beim Münchner Kirchenradio. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben in der vergangenen Stunde, Bruder Ansgar war schon fertiger Arzt, als er in den Orden eingetreten ist. Warum haben Sie dann nochmal umgesattelt?
Ja, also es war so, ich hatte Medizin studiert und war wissenschaftlich tätig und wollte eigentlich eine wissenschaftliche Karriere einschlagen, also an der Uni. Mhm. Und habe im Krebsforschungszentrum in Heidelberg gearbeitet, jetzt schon 40 Jahre her. Ich habe Zellen gezüchtet. Ich bin immer in der relativ geschlossenen Umwelt, habe ich da gelebt. Und damals kam ich das erste Mal weg von meinem heimatlichen Gefilden. War erst einmal allein und das kam zusammen auch noch, dass ich eine Beziehung gelöst hatte. Und so, dass ich mal in eine persönliche, ich würde schon sagen, Lebenskrise geraten bin. Äußerlich lief alles glänzend. Ich habe jede Prüfung das erste Mal bestanden. Ich war überall der Jüngste und es lief eigentlich alles. Und ich habe dann den Wissenschaftsbetrieb gesehen und habe dann meine eigene Situation gesehen und dann habe ich eben ganz grundsätzlich mir überlegt, was ich im Leben eigentlich will. Es waren sicher so ein halbes Jahr, wo die intensivsten Monate meines Lebens.
Waren Sie vor lauter Lernen bisher dann noch nicht dazu gekommen?
Richtig. Mhm. Und ich war wohl auch so der typische Vorzeige-junge Mensch, der immer alles gemacht hat, was man eben von ihm gewollt hat. Mhm. Immer alles nur mit besten Noten und so weiter, wie das ja so war. Und ich habe dann gemerkt, ich muss ein eigenes Leben finden, einen eigenen Weg, der mir wichtig ist. Und dann habe ich etwas gemacht, was jetzt im Nachhinein ich mich nicht genau weiß, warum ich es gemacht habe. Ich bin damals täglich in Gottesdienst gegangen. Und heute weiß ich das, weil ich ja mit der Liturgie ein bisschen mehr vertraut bin, dass am Jahresbeginn die ganzen Berufungsevangelien sind. Und da habe ich mich unmittelbar davon angesprochen gefühlt. Und das hat mich dann so bewegt, dass ich gesagt habe, ich kann so nicht weitermachen. Und dann bin ich nach Würzburg, dort gibt es Missionserste Instituts und der Direktor ist ein Benediktiner gewesen. Okay. Und dem habe ich das alles so erzählt. Und dann sagt er zu mir, mit Ihrer Einstellung ist jeder Tag, den Sie dort sind, verschwendet. Da bin ich hin und habe gekündigt. Da haben alle gedacht, ich bin verrückt. Dann habe ich noch ein bisschen im kleinen Kreiskrankenhaus gearbeitet, um ein bisschen zur Besinnung zu kommen. Und dann bin ich nach Münster-Schwarzach, weil ich das kannte, eingetreten. Und Grundmotiv war im Grunde genommen, dass ich mein Leben irgendwo in den Dienst stellen wollte. Nicht Missionar, das war eigentlich eher sekundär. Das Wort Missionar war mir bis heute, ich habe mich noch nie als Missionar gefühlt. Wir nennen uns Missionsbenediktiner. Aber das gemeinschaftliche Leben und daraus, dass also das Leben hoffentlich so gelingt, dass es für andere Menschen interessant wird. Das wäre also mein missionarischer Ansatz.
Aus dieser Kombination Arzt und Ordensmann haben sich allerdings schon mal Momente oder Probleme ergeben, wo der Mediziner und Naturwissenschaftler in Bruder Ansgar mit dem Geistlichen streitet. Wie er diese Probleme für sich gelöst hat, das ist eines unserer Themen in dieser Stunde von Hauptsache Mensch. Bruder Ansgar Stüwe hat eben erzählt, warum er in den Orden eingetreten ist, nachdem er schon fertiger Arzt war. Sie haben da auch erzählt, dass Sie im Nachhinein erst bemerkt haben, dass es die Berufungsevangelien sind, die am Anfang des Jahres gelesen werden. Das klingt ja fast ein bisschen wie Magie, oder? Also das ist ja so ganz und gar unwissenschaftlich, sich da so verzaubern zu lassen.
Diese Geschichten kennt man ja immer von vielen Heiligen auch. Mhm. Ich denke, man kann es als reinen Zufall sehen. Mhm. Aber es ist, glaube ich, immer so, dass ich an einem besonderen Lebensabschnitt war und ich mich da geöffnet habe. Mhm. Und dadurch, dass ich mich geöffnet habe, war ich ansprechbar. Ich habe das ja früher auch schon gehört. Es ist ja nicht so, dass ich das allererste Mal hörte. Und in dieser Situation hatte es plötzlich eine andere Bedeutung. Und als ich damals dann wegging, war auch noch ein eigenes Erlebnis. Das war, da war
weg,
ich
wegging
von dieser wissenschaftlichen Stelle, bin ich dann in unserer Heimatgemeinde gewesen. Ich hatte dann 2-3 Wochen keine Arbeit und das war natürlich da ein bisschen komisch. Und ich musste das auch irgendwie meinen Eltern erklären. Ich hatte dann nicht beschlossen, was ich mache. Das war jetzt nur offen. Mhm. Und dann war das nicht blöd. Man ist ja immer so jung gewesen und da war ich wieder mal daheim. Und dann bin ich in die Osternacht gegangen. Und dann habe ich gesagt, eigentlich alles Quatsch. Was machst du denn da überhaupt? Und vielleicht ist es nur die Wissenschaft gewesen, die mich eigentlich nicht angesprochen hat. Und deswegen habe ich dann beschlossen, noch einmal ins Krankenhaus zu gehen, um noch einmal normale Arbeit zu erleben, um mich zu prüfen, ob das nicht nur ein Spleen war.
Weil im Prinzip anderen dienen kann man ja auch, wenn man ein guter Hausarzt ist und bei den Menschen ist.
Genau. Und ich habe alle Optionen eigentlich auch offen gehalten. Ja. Und dann hat interessanterweise unser Pfarrer bei der Einladung, wir waren ja ganz wenig um das Osterfeuer herumgestanden, und da sagte der Pfarrer, ja, sind wir von der NEG begeistert. Und dann kommen plötzlich so die ganzen Einwände. Ja, und dann haben wir plötzlich, geben wir auf. Und da habe ich gesagt, wiederum, das ist dann das zweite Mal in dem Jahr gewesen, wo ich mich direkt angesprochen habe. Ich habe ihn dann später, als ich ihn dann mich entschlossen habe, ins Kloster zu gehen, muss man dem Pfarrer das sagen. Und dann habe ich ihm das erzählt. Er konnte sich nicht erinnern, dass er das gesagt hatte. Also das war dann auch interessant. Also das waren, also dieses Jahr war schon, ja, in meiner nüchternen Art würde ich das dann sagen, schon etwas mirakulös, aber es ist ja auch so bei berühmte Ephesus-Geschichte bei Paulus, der musste dann auch noch 10-20 Jahre lang dran arbeiten, bis es gewirkt hat, und das war bei mir dann auch, das musste noch nachgearbeitet werden.
Wie lange hat es denn noch gedauert? Nicht so lang?
Nein, eingetreten bin ich dann schon, aber es kam ja noch, ich bin ja danach der Noviziat, bin ich dann noch 6 Jahre, habe ich schon im Kloster gewohnt, habe außerhalb gearbeitet, um meinen Facharzt zu machen. Und war in London noch für Tropenmedizin. Mhm. Und das war, würde ich sagen, die Zeit meiner Prüfung, weil da war ich praktisch im säkularen Bereich vernetzt. Mhm. Da entstanden auch neue Freundschaften und so weiter. Und da musste ich mich dann noch mal ganz neu entscheiden.
Das haben Sie dann getan?
Ja.
Aber in dieser Zeit gab es dann wahrscheinlich, also gerade vor allen Dingen in diesen 6 Jahren, wahrscheinlich häufig Fragen, wo der Naturwissenschaftler und der Gläubige sich innerlich gestritten haben, oder? Marienerscheinungen, Reliquien. Sage ich mal so als Stichwort. Geht das mit medizinischem Fachwissen irgendwie oder mit dem Naturwissenschaftler einher?
Ich habe damals einen sehr langen Weg gebraucht. Ich habe festgestellt, dass bei vielen Ärzten, die auch gläubig sind, die in 2 Welten leben, die verbinden das nicht miteinander oft. Mhm. Ich habe oft so mal Chirurgen erlebt, die groteske Dinge glauben. Aber jetzt mal davon abgesehen, war es für mich ein Weg, also sehr wichtig für mich, einen ehrlichen Weg zu gehen. Ich habe mal gesagt, ich musste mich häuten. Also dann wirklich alles ablegen, was mich so in so pseudo-gläubigen Verhältnissen. Und ich bin dann langsam auch mit Anleitung, Exerzitien und den Gesprächen. Wir hatten eine tolle Gemeinschaft in Münster Schwarzach mit hochgebildeten Leuten, so dass ich mich auf das Wesentliche des Glaubens reduziert habe und so dass ich zum Beispiel nicht an Marienerscheinungen glaube. Ich glaube, dass die Welt, so wie sie ist, von Gott geschaffen, uns direkt zur Aufgabe gestellt ist. Und ich weiß nicht, ob der Satz stimmt, aber jemand hat mir mal gesagt, Thomas von Aquin habe gesagt ungefähr, liebe dein Leben, weil das ist die Sprache Gottes. Das heißt also, das Leben so, wie es ist und auch die Natur. Und wenn ich die Natur erforsche, komme ich auch in das Wesen Gottes hinein. Dass man eben versteht, weil es eben mit Gott, von Gott getragen wird. Und da brauche ich nicht irgendwo eine Sekundärwelt, die gerade, wo ich in Afrika war, gemerkt habe, den Menschen eigentlich verknechtet, versklavt und das Negativ-Image der Religion sehr stark prägt.
So viel also zur christlichen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Zauberei, also die Wundergeschichten, an die Sie nicht glauben. Mit Magie hatten Sie in Afrika dann aber noch häufiger zu tun. Und darüber reden wir gleich hier bei Hauptsache Mensch. Bruder Ansgar Stüwe glaubt nicht an Marienerscheinungen. Die klingen so ein bisschen wie Magie. Und Magie und katholischer Glaube, diese Kombination gab es in Afrika häufiger mal, oder?
Es ergänzt sich eben in vielen Dingen. Ich sage mal ein ganz kleines Beispiel. Wir hatten auf einem Grundstück kein Wasser. Und das sollte also was gebohrt werden. Und die haben immer keine richtig guten Ingenieure gehabt. Und das hat immer nicht geklappt. Und dann kam ein afrikanischer Abt und hat dann gesagt, habt ihr denn die Maschine schon gesegnet? Ja, dann haben wir dann schuldbewusst dann gesagt, nein. Er sagt, ja, wenn die noch nicht gesegnet ist, dann können die anderen die nämlich verzaubern.
Und ein das Abt. Ist...
Ein Abt,
hat das
ja.
Hat gesagt, es kann verzaubert werden.
Ja, da kann also können die Nachbarn.
Also hat wirklich mit beiden Traditionen gespielt, also den katholischen oder christlichen Glauben gegen Naturreligionen nennt man es, glaube ich.
Und das ist also praktisch wird es in das Christliche hineingebracht. Und da muss ich dann sagen, ich meine, es ist immer sehr schwierig, auch hier nicht im Hochmut zu argumentieren, sondern auch ganz klar zu sagen, das ist nicht meine Vorstellung und ich möchte, dass das ordentlich gebracht wird. Handwerklich und dann läuft's. Und sonst glaube ich an keine andere Beeinflussungsmöglichkeit. Das wird nicht akzeptiert. Also da ist noch ein weiter Weg. Ich vergleiche es manchmal hier, wenn man mal von Erdstrahlen redet und von Kupferdrähten sich sorgen muss. Also hier ist es auf anderen Ebenen auch noch da. Und auch mit diesen Leuten kann man im Grunde genommen nicht diskutieren. Und für mich ist es sehr wichtig, dass ich glaubwürdig lebe und demonstriere, dass man damit eigentlich gut leben kann.
Wie haben Sie diese Situation dann gelöst? Haben Sie die Maschine gesegnet, weil der Abt daneben stand? Oder haben Sie gesagt, nee, da holen wir jetzt mal einen Mechaniker?
Ja, der Abt hat ein paar Weihwasser gespritzt und dann haben wir trotzdem die Handwerker. Wir haben es dann doppelt gemoppelt.
Okay. Andere Probleme ließen sich, glaube ich, nicht so ganz leicht lösen. Sie haben von einer Hexereigeschichte erzählt bei einer Hirnhautentzündungsepidemie. Was war da passiert? Also da hat es dann etwas ernstere Auswirkungen gehabt.
Das war wirklich das schlimmste Erlebnis meiner ganzen Aufenthaltes. Eines Tages kamen Patienten zu uns, die geblutet haben. Wir haben öfters Magengeschwüre oder auch von der Speiseröhre Krampfadern, die sich lösen. Das ist also nicht ganz ungewöhnlich. Und wir haben dann sofort Magen gespiegelt und da haben dann gemerkt, Blut kommt aus der Nase und aus den Ohren heraus. Diese Leute hatten eine Gerinnungsstörung, die man sich nicht erklären konnte. Sind dann 2, 3 gestorben, kamen immer mehr. Und dann haben wir herausbekommen, dass in einem Dorf, in dem 1, 2 Jahre davor eine Meningitis-Epidemie stattfand, junge Menschen einen Hexenjäger engagiert haben. Den kann man engagieren, so wie man einen irgendeinen Künstler engagiert. Und der sollte herausbringen, warum die Alten, weil die Alten sind immun, die haben das nicht bekommen, sind nur erkrankt.
Weil es das schon mal gegeben hat, oder was?
War wohl vor 30, 40 Jahren schon mal da, also vor meiner Zeit, sodass die neu auftretenden Fälle alle unter 40 Jahre alt waren. Mhm. Und am meisten waren so Jugendliche zwischen 15 und 25. Und das ist eine alte, archetypische Anwandlung. Das ist ja bei uns in den alten Hexendarstellungen auch, dass es alte Frauen oder Männer sind, die die jungen Menschen verhexen. Und er hat dann Rattengift gekauft. Das Rattengift ist ein gerinnungshemmendes.
Dieser
Hexenjäger. Hat es in das Essen gemischt und hat dann gesagt, wer es isst, wer das überlebt, das Essen, der ist kein Hexer. Und wer daran stirbt, der ist ein Hexer. Und damit ist man auch befreit von ihm. Es sind insgesamt, glaube ich, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, glaube 25 mussten das essen. Wir konnten 4, 5 retten mit Bluttransfusionen. Und einige schafften es auch gar nicht zum Krankenhaus. Also es sind so 12, 15 Leute gestorben.
Wie kann man darauf reagieren? Was macht das mit Ihnen? Also mal abgesehen von wütend?
Also ich muss sagen, damals war, also bei solchen Situationen fragt man sich dann schon, also da habe ich immer, soll ich eigentlich wieder gehen? Dann muss ich mich dann beruhigen und dann also ein bisschen nachdenken, auch mit anderen, vor allem meinen Kollegen, die mich dann auch beruhigt haben. Und dann muss man Kurs halten. Veränderungen von solchen Mentalitäten gehen nur über Generationen. Also dass Menschen aufwachsen, die so etwas nicht erlebt haben und die sowas, aber die Erzählungen sind natürlich schon noch da und die das dann langsam überwinden. Da lässt sich also nicht wie mit dem Handy eine schnelle Änderung erreichen mit 14, 15 Jahren, sondern hochwissenschaftlich gebildete Menschen glauben noch an solche Dinge.
Sie haben in der Situation dann nichts gemacht, außer
Nein, habe ich nichts Menschen gemacht. Zu behandeln? Die Regierung hat natürlich da eingegriffen, aber die Verfolgungsbehörden haben auch Angst. Die haben auch selber Angst, dass sie da eventuell spirituell, Anführungszeichen, bestraft werden können.
Aber gerade Sie als Naturwissenschaftler müssen doch da innerlich Amok laufen.
Das stimmt. Also es ist sicherlich so. Und ich habe halt gedacht, wenn man schaut oder wenn die Menschen erleben, dass Zusammenhänge von Krankheit und Heilung klar werden, dann wird es auch besser. Und das hat sich auch bewährt. Also ich meine, es ist noch nicht so ein Massenphänomen geworden, aber die Menschen sehen schon, wenn sie eine Krankheit haben und wenn man dann eine ordentliche Medizin hat, dann kann man auch gesund werden, ohne die anderen magischen Dinge anzuwenden. Und das ist auch, deswegen wirkt dann quasi das Krankenhaus nicht nur im Sinne, dass man einem Menschen hilft, sondern es hat auch eine aufklärerische Wirkung, also eine befreiende Wirkung, dass ich Krankheiten nicht als Zorn Gottes verstehe oder als böse Sachen von dem bösen Blick. Und ähnliche Erklärungen waren ja bei uns früher im Mittelalter auch der Fall. Ich kann mich noch gut erinnern, als Bub hat man uns erzählt, das Erdbeben in San Francisco, das berühmte Anfang des 20. Jahrhunderts, hat deswegen stattgefunden, weil die Menschen so sündig gelebt haben. Also das war, kann mich noch an den Religionsunterricht erinnern, so wo ich so 10, 12 Jahre alt war.
Ja, stimmt. Wenn man so die Großelterngeneration gefragt hat, da kamen manchmal schon noch ziemlich interessante Argumente, warum irgendjemandem irgendwas passiert. Ja, das ist gar nicht so lange her.
Also das ist übrigens, was ich bei Papst Benedikt so geschätzt habe. Der hat immer das Aufrechterhalten, das Glaube der Vernunft nicht widersprechen darf. Und das ist mir sehr aus dem Herzen gesprochen.
Bruder Ansgar Stüwe ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Bruder Ansgar Stüwe kennt sich in Afrika aus und er weiß vor allem, wie die Menschen denken. Wenn jetzt ein Europäer nach Afrika kommt, was würden Sie dem empfehlen?
Also ich empfehle immer, dass man jemanden begleitet, der eine gewisse Dolmetscherfunktion hat. Es ist so, wenn ich jetzt Afrikaner sage, es gilt fast in ganz Afrika, vielleicht weniger in Südafrika und in Kenia, ist ein bisschen mehr ruppig. Aber in Tansania speziell, auch Uganda und Westafrika, ist der Gastkönig. Und man wird alles tun, um den Gast zufriedenzustellen. Und der Gast, der dann so kommt, meint, das ist ein normales Verhalten. Das ist aber lediglich die Freundlichkeit ihm gegenüber, einfach weil er Gast ist. Und das tue ich so, weil ich so erzogen worden bin. Mhm. Das sagt aber jetzt nicht, dass diese Menschen mich äußerst lieben, sondern das ist einfach ein konventionelles Verhalten. Und wenn dann der Alltag kommt und man dann eben kein Gast mehr ist, wenn man länger bleibt, dann fällt es weg. Und plötzlich werden Afrikaner so ziemlich genauso wie alle anderen auch. Da gibt es nachher sehr unangenehme Leute, da gibt es wunderbare Menschen, da gibt es Menschen, die sich einsetzen, da gibt es Faule. Und dann bricht oft dieses stereotype Bild zusammen. Und der Schlüssel, den ich zu eigentlich fast zu allen Kulturen, inzwischen bin ich auch in Asien so zu Hause, dass ich immer den Menschen im Einzelnen sehen muss und die kulturelle Schicht entfernen muss. Also die muss ich zwar verstehen, ein ganz kleines Beispiel in
Wie machen Sie das?
Ja, manchmal ist das auch eine Information. Zum Beispiel in Afrika, jetzt speziell in Tansania oder besser noch in meiner Gegend, man muss das ein bisschen einschränken, schaut man sich beim Grüßen nicht in die Augen. Das gilt vor allem einem Höherstehenden, schaut man nicht in die Augen, sondern immer am Boden. Wenn ich das nicht gewohnt bin, denke ich, die sind irgendwie zurückhaltend, die wollen nicht. Und mir hat mal einer gesagt, Gottes Willen, du darfst das doch nicht angucken. Ja, und solche Dinge.
Und mit der Information wussten Sie dann wieder, das einzuschätzen.
Und dann konnte ich sagen, der ist genauso freundlich, auch wenn er mir nicht in die Augen schaut. Wir haben schon all die Missionare, die es nicht gewusst haben, gesagt, die Afrikaner, die sind unehrlich, da kommt das, die können dann nicht mal in die Augen schauen. Und das ist eine germanische Eigenart. Die Germanen fassen sich nicht an ursprünglich. Die Engländer früher haben sich ja nie die Hand geschüttelt, sondern da muss man sich in die Augen schauen. Und das ist auch Sache des ehrbaren Mannes und so. Und es ist eben dort anders. Und solche Dinge muss ich verstehen, sonst kapiere ich gar nichts.
Wie kann ich das lernen? Wie kriege ich das raus, was ich da abschälen muss, damit ich dann zum Menschen komme?
Also ich denke, ich muss erstmal einen normalen Kontakt finden, einen normalen Arbeitskontakt. Und dann muss ich sagen, wenn man
also
dann...
Also über Arbeitskontakt geht es leichter, als wenn man als Tourist kommt, natürlich.
Also ich denke, als Tourist hat man kaum eine Chance, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Aber wenn man arbeitet dort und dann muss man halt auch selber so veranlagt sein, dass einem die anderen das sagen. Also ich habe mir immer das erzählen lassen. Ich bin mal ausgeflippt, irgendeinem Tag, weil ich so aufgeregt habe. Und dann ist man, das war eine Ordensschwester, die ist dann nachher zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, das war jetzt aber nicht gut, was du da, wie du dich jetzt da verhalten hast. Und dann habe ich mich entschuldigt und habe gesagt, selbst wenn du dich verärgerst, du musst dich hier so zusammennehmen, dass man das nicht merkt. Zack.
Ups, wo war das?
Im Krankenhaus. Das war in Peramio, ja. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass mir Menschen so etwas erzählt haben. Und es geht einfach nicht. Also in Afrika muss man die Gefühle beherrschen lernen. Auch wenn man am Rande, ich habe 2-3 Mal in den 16 Jahren, vor allem am Anfang, war ich sehr überfordert. Ich war sehr jung, ich habe nie Leitungsfunktion gehabt, ich musste das ja alles erst lernen. Und erst langsam kam ich dann rein und dann war es so, dass ich auch mich emotional auch schützen musste. Ich durfte mich auch nicht in so Situationen begeben. Ich habe dann auch gelernt, dass ich bei bestimmten Sachen Emissäre benutze. Also, dass ich nicht immer alles selber mache bei schwierigen Sachen. Und dass ich das auch vorbereite und so weiter. Und dann, ich muss sagen, heute, was ich da gelernt habe, bringt mir das alles im Management-Seminar bei. Und ich habe das, da praktisch gelernt von der Pike auf, ja.
In Afrika hat er gelernt, was Managern in Europa heute beigebracht wird. Heute lebt Bruder Ansgar hauptsächlich in St. Ottilien. Wie er lebt, darüber reden wir gleich hier bei Hauptsache Mensch. Bruder Ansgar Stüwe war lange in Afrika, lebt aber heute hauptsächlich in St. Ottilien und ist Missionsprokurator. Wobei, wie viele Monate pro Jahr leben Sie tatsächlich dort?
Also ich bin so 4 Monate im Jahr weg. Hier in Deutschland habe ich natürlich noch sehr viele Termine auch. Ich würde sagen, vor Ort bin ich dann auch 4 Monate. Also 4 Monate vor Ort, 4 Monate unterwegs und 2 Monate in Gremiensitzungen.
Wie viel von diesen Monaten verbringen Sie wirklich in Afrika? Weil Sie sind ja zuständig für die Niederlassung in aller Welt. Aber also Sie haben gesagt, in Tansania haben Sie die meisten.
2/3 sind wir in Afrika. Wir sind ja noch wir sind in Kenia, in Uganda, Sambia und so weiter. Und wir sind auch noch in Akbank, also in Togo, Namibia und Südafrika. Also es ist relativ viele
Länder. Die afrikanischen Länder, aber auch in Asien.
In Asien nach China. Wir haben eine Gründung in China, die noch sehr zarte Pflanze. Und nach Südkorea. Wir haben auch einen Versuch gemacht in Nordkorea. Ich habe kürzer in den Wegen, der schon 2-mal in Nordkorea war.
Oh ja?
Ja.
Spannend.
Das ist sehr aufregend, muss ich sagen. Man ist dann auch immer wieder froh, wenn man wieder rauskommt. Wir haben aber da mit den Regierungsleuten enge Kontakte gehabt. Und das geht auf den früheren Abrimas Notka zurück. Und da habe ich auch festgestellt, dass man auf einer rein menschlichen Ebene auch dort was erreichen kann. Es ist nicht ganz so grotesk, wie das teilweise nach außen hinkommt.
Wenn Sie jetzt nach Afrika kommen, ist es dann wie heimkommen? Oder?
Ja, also speziell in Tansania, weil ich auch Kiswahili spreche und ich natürlich sehr viele Leute auch jetzt so viele Jahre kenne. Und es sind inzwischen Freunde, inzwischen sind sie auch alt und grau geworden. Und wir kennen jetzt uns alle und in vielen, dann bin ich auch recht bekannt. Wenn ich komme, ist immer auch das Fernsehen da und dann geben wir immer Interviews. Also nicht so, dass dann wieder eine Debatte ausgelöst wird. Aber ich bin auch immer ganz gerne ein bisschen politisch unkorrekt und provoziere gerne ein bisschen und versuche auch andere Perspektiven zu entwickeln. Zum Beispiel sage ich auch immer ganz offen, dass die Menschen nicht immer nur betteln sollen und eine Hilfe von außen suchen, sondern immer selbst Hand anlegen sollen. Und ich gebe nie irgendwo Hilfe, wo nicht die Menschen selber anpacken. Außer ihn natürlich in Noten, Katastrophensituationen, das steht außer Frage. Aber wir haben zum Beispiel ein ganz tolles Programm für Wasser. Da haben die Leute Quellfassungen gemacht. Das hat man dann lange gelernt, dass Quellen, die normal aus dem Boden treten, gefasst werden, sodass sie dann erst durch einen Kanal durch sauber wird und dann nach außen abfließt, wo die Leute dann sauberes Trinkwasser bekommen. Und das machen die Leute selber und wir geben von Spendengeldern nur das Material. Und damit haben wir mehrere hundert solcher Brunnen gebaut und in unserer Gegend ist praktisch die Durchfallerkrankung ausgestorben. Ich habe es gestern oder vorgestern die neue Statistik gelesen. Die parasitären Erkrankungen sind auf 1-2% zurück. Also eigentlich, ich habe noch Zahlenerinnerungen in anderen Landesteilen mit 60-70% Parasiten, also Darminfektionen. Mhm. Wir machen da ganz systematische Untersuchungen der Schulen. Mhm. Und das finde ich schon ein toller Erfolg.
Das tut gut, oder? Ich meine, wenn Sie dann jetzt so auf Ihre Tätigkeit zurückblicken, dann haben Sie doch irgendwie was bewirken können.
Das macht Spaß und ich muss sagen, also ich bin für mein Leben dankbar. Ich bin auch froh, dass ich mich damals durchgerungen habe, weil so ein spannendes Leben hätte ich hier in Deutschland nicht gehabt.
In irgendeinem Labor mit vor irgendwelchen Reagenzgläsern, ja, wo Sie nicht weiterkommen. Aber dort weiterhin zu leben war jetzt nicht Ihr Plan. Sie sind ganz bewusst wieder nach Deutschland gezogen.
Ja, und zwar aus demselben Grund, um keine Abhängigkeit zu erzeugen. Ich habe also...
Aber Sie hätten sich ja da gemütlich zurücklehnen können und da Ihre Rente verbringen können.
Das schon. Aber es ist dann so, dass vor allem, sage ich jetzt ganz offen, meine kulturellen Bedürfnisse dann doch noch da sind. Ich habe es unglaublich genossen, als ich wieder kam, mal ins Theater gehen zu dürfen. Das klingt jetzt nicht sehr monastisch oder mönchisch, das gebe ich schon zu. Aber ich gehe halt ganz gerne ins Theater, ich gehe auch ganz gerne in die Museen. Ich schaue mal, gut, Filme hat man doch auch angucken können. Das war die einzige Kombination. Und vor allem habe ich sehr viel gelesen. Also ich bin so richtig dort, ich habe schon immer viel gelesen und dort bin ich so richtig noch mal ins Lesen hineingekommen. Aber dieses Umfeld ist besser und ich habe das Gefühl gehabt, wenn die Menschen selbst gestalten können und ich durch die Besuche ihnen Mut gebe und sie stütze, weil ich sie jetzt kenne, dann genügt es. Was wichtig ist jetzt für die Zukunft, und da würde ich jetzt nur ein bisschen Propaganda machen in unseren eigenen Reihen auch, dass junge Menschen immer wieder mal ein paar Jahre dorthin gehen und jetzt eben nicht mehr. Ich mag das immer nicht, wenn man sagt Missionare auf Zeit. Man sollte lieber sagen Mitarbeiter auf Zeit oder irgendwas so etwas. Auch Entwicklungshelfer ist auch so ein blöder Ausdruck. Sondern dass man gemeinsam Leben gestaltet und durch das dortige Leben, einmal 1-2 Jahre, viel länger muss es gar nicht sein, hat man Einblicke. Wie ich ja vorhin gesagt habe, diese kulturellen Einsichten kommen erst mit der Zeit. Ja. Und vor allem, wenn man auf einer menschlichen Ebene sich ganz normal versteht. Und dann erzählen die alles. Dann erzählt man, kommt man in die tiefsten Tiefen einer Kultur hinein. Und ich muss sagen, es macht immer mehr Freude, je mehr ich hinkomme, desto klarer wird für mich auch die Zusammenhänge. Und es ist schon spannend, was sich in Afrika momentan abspielt. Und es finde ich sehr schade, wenn das hier in Europa einfach verpasst wird und man dann nur die paar erlebt, die dann übers Mittelmeer flüchten.
Aber Sie gehen jetzt in Rente. Können Sie das einfach so?
Richtig nicht. Die Rente, ich bekomme zwar die aus der Ärzteversorgung. Das heißt, ich bekomme es nicht, das Kloster bekommt es. Aber ich werde weiter die Krankenhäuser betreuen. Ich bin noch fit genug, sodass ich jetzt noch die Besuche machen kann. Und wir haben das Krankenhaus, das ich direkt zuständig bin, heute noch, ist Peramiho. Das ist eine Abtei in der Nähe von Mosambik und dem Nyasa-See in Tansania. Und dann haben wir noch eine schöne Augenklinik in Uganda und noch eine andere Klinik in Tansania. Diese drei Krankenhäuser. Da möchte ich gerne Werbung machen, also auch ein bisschen Geld sammeln, Spenden sammeln.
Wir stellen die natürlich online, die Verbindungen.
Ja, und dann halt dort vor Ort mitgestalten. Also vor allem die Managementfragen. Es ist oft so, dass da Erfahrung oft mehr zählt als andere Dinge zusammen. Was soll Prioritäten setzen? Was ist jetzt wichtiger? Und was ist entscheiden in einigen Dingen. Oder wenn man merkt, bei einem Krankenhaus zum Beispiel sind die Einnahmen zurückgegangen und bei gleicher Patientenzahl. Wie kommt das?
Wie kommt das?
Weil Geld verschwindet.
Da muss man genauer nachschauen, ja.
Richtig. Und solche Erfahrungen habe ich. Also ich kann zum Beispiel, wenn solche Dinge da sind, kann ich sofort sagen, wo eigentlich mal hingucken muss. Und das hat dann zu größeren Veränderungen im Krankenhaus geführt. Und jetzt sind wir wieder im
positiven Bereich. Jetzt ist das Geld
Bereich.
Wieder da, wo es
hin soll, ja.
Also nichts Ruhestand, nur Rente. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und bedanke mich für das schöne Gespräch.
Danke auch.
Und das war's auch schon wieder mit Hauptsache Mensch für heute. Wenn Sie Teile der Sendung verpasst haben oder einfach alles noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun und zwar unter münchner-kirchenradio.de. Dort können Sie Hauptsache Mensch auch als Podcast abonnieren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Brigitte Strauß.